SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous am Mittag. Ich begrüße Sie zur Sendung. Erstmals zeigt die Statistik, wie viele und welche Ausländer in der Schweiz verurteilt werden. Eine Mehrheit der Leute wolle vom Arzt über Sterbehilfe informiert werden, sagt eine Studie von Exit. Das polarisiert unter den Ärzten.
Primär ist die Aufgabe des Arztes, Leben zu unterstützen.
Wenn ich als Arzt mit dem Patienten diskutiere und am Schluss der Patient entscheidet, was er will, dann übernimmt er die Verantwortung.
Dann, nach dem Brand in einem Flüchtlingslager auf Lesbos, ist die Lage auf der griechischen Insel chaotisch.
Im Moment ist es so, dass viele Flüchtlinge einfach auf der Straße leben, auf der Straße wohnen, ohne genau zu wissen, wohin sie gebracht werden können.
Und das in einer Situation, die sowieso schon angespannt war. Und ob Hüftgelenk oder Zahnprothese, wir zeigen auf, was 3D-Drucker schon alles können. Und wir reden über diese Technologie der Zukunft im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Erstmals zeigt das Bundesamt für Statistik detailliert auf, welche Ausländerinnen und Ausländer sich in der Schweiz wie oft strafbar machen. Die Statistik bestätigt dabei die Vermutung, dass einige Kriminelle über die Grenze kommen, um hier gezielt Delikte zu begehen. Inlandredaktor Christian von Burg.
Die Rumänen stehen an der Spitze. Unter den Ausländern, die erst kurz hier sind oder die als Kriminaltouristen in die Schweiz kommen, wurde keine Nationalität häufiger verurteilt wegen eines Vergehens oder eines Verbrechens. 2014 waren es über 1800 Rumänen. Das sind immer unter denen, die keine Aufenthaltsbewilligung haben, mehr als aus allen nordafrikanischen Staaten zusammen. Sie, die Nordafrikaner, kommen an zweiter Stelle. Erst an dritter Stelle kommen Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien und Albanien. Schaut man die viel größere Bevölkerungsgruppe an, die schon länger hier ist, also Ausländerinnen und Ausländer mit B- und C-Ausweis, so schlüsselt das Bundesamt für Statistik neu auch auf, wie viele Menschen verurteilt wurden im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil. Bei den Schweizern sieht das dann so aus. Von 1000 Schweizern, und die männliche Form ist hier durchaus angebracht, denn die Männer werden ungleich häufiger verurteilt als die Frauen, von 1000 jungen Schweizern, also zwischen 18 und 29 Jahren, wurden knapp 10 verurteilt im Jahr 2014. Bei den jungen Männern aus dem ehemaligen Jugoslawien waren es 25 von 1000, also deutlich mehr. Sie liegen aber bei weitem nicht an der Spitze. Bei den Brasilianern waren es 36 von 1000 jungen Männern und bei den Westafrikanern gar 84. Umgekehrt zeichnen sich etwa die jungen Männer aus den USA oder Großbritannien, die schon länger in der Schweiz wohnen, durch eine extrem tiefe Verurteilungsrate aus, 5-mal weniger als bei den Schweizern. Insgesamt ist die Verurteilungsrate bei den Ausländern deutlich höher als bei den Schweizern. Das war schon vor 10 Jahren so, hat sich aber nochmals akzentuiert. Die Zahl der Verurteilungen bei den Ausländern ist in dieser Zeit um 44% gestiegen, bei den Schweizern um nur 5%. Die gute Nachricht dagegen betrifft die ausländischen Jugendlichen mit B- oder C-Ausweis. Jugendliche also, die sich nach und nach in der Schweiz integrieren. Bei ihnen ist die Zahl der Verurteilungen in den letzten 10 Jahren um 40% zurückgegangen.
Christian von Burg. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Valerie Wacker.
Fast alle Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer erwarten, dass sie von ihrem Arzt bis zum Lebensende neutral und unvoreingenommen beraten werden. 56% wünschen, dass ihnen der Arzt sämtliche Aspekte der Sterbehilfe darlegt. Das zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag der Sterbehilfeorganisation Exit. Durchgeführt wurde die Studie vom Link-Institut in Bern, das 1036 über 50-Jährige befragte. Die Armee kann dieses Jahr 1,3 Milliarden Franken ausgeben für Waffen, Fahrzeuge und anderes Material. Das hat der Nationalrat beschlossen. Der umstrittenste Posten war der Kauf neuer Mörsergeschütze für gut 400 Millionen Franken. Angenommen hat die Große Kammer auch das Immobilienprogramm der Armee von rund 570 Millionen Franken. Damit wird unter anderem der Waffenplatz Frauenfeld saniert. Auf den Wunsch nach einem tieferen Rahmenkredit für die Armee für die nächsten 4 Jahre trat der Nationalrat nicht ein. Ein Teil der eidgenössischen Alkoholverwaltung wird privatisiert. Konkret geht es um das Profitcenter Alcosuisse, welches Rohethanol, also Alkohol, für die Schweiz im Ausland einkauft. Der Bund gibt damit sein Monopol auf. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat das Bundesgesetz über die gebrannten Wasser angenommen. Das geltende Alkoholgesetz stammt aus dem Jahr 1932. Die Schweiz soll nicht länger eine Hochpreisinsel sein. Das fordert eine breite politische Allianz. Sie will gegen überhöhte Preise von Importprodukten vorgehen und hat zu diesem Zweck die sogenannte Fairpreis-Initiative lanciert. Hinter dem Volksbegehren steht die Stiftung für Konsumentenschutz, die GastroSuisse und der Wirtschaftsverband Swiss Mechanic. Die Lufthansa und die Air China arbeiten neu noch enger zusammen. Die Fluggesellschaften haben in Peking mitgeteilt, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben, um Flüge zwischen Europa und China anzubieten. Das soll dazu führen, dass mehr Destinationen und mehr Flüge angeboten werden. Starten wollen die Unternehmen mit dem neuen Flugplan im Sommer 2017. Das Geschäft umfasst auch Lufthansa-Tochtergesellschaften wie die Swiss. Die UNO stoppt sämtliche Hilfslieferungen in Syrien, dies nachdem gestern ein Hilfskonvoi nahe Aleppo beschossen worden war. Dabei waren nach UNO-Angaben mindestens 12 Zivilisten getötet worden. Die Sicherheitslage für die UNO-Angestellten in Syrien müsse zuerst neu überprüft werden, erklärte der Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Hilfe. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, sprach von einem ungeheuerlichen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Der Konvoi mit 31 Lastwagen wurde gemeinsam von der UNO und der IKRK-Schwesterorganisation Roter Halbmond organisiert. In der Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates Kongo-Kinshasa hat es Brandanschläge auf die Büros der wichtigsten Oppositionsparteien gegeben. Laut der Nachrichtenagentur AFP sollen mehrere Parteiangestellte in den Flammen ums Leben gekommen sein. Die Oppositionsparteien werfen Armeeeinheiten vor, hinter den Anschlägen zu stecken. Gestern hatten Sicherheitskräfte bei Protesten gegen Präsident Joseph Kabila in der Hauptstadt Kinshasa mindestens 17 Demonstranten getötet. Einzelne Quellen gehen von bis zu 50 Toten aus. Das Wetter: Am Nachmittag und morgen wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. Heute zeigt sich die Sonne vor allem im Wallis und im Süden, morgen eher im Flachland. Speziell morgen sind lokal Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen im Norden bei 18, im Süden heute bei 23, morgen bei 19 Grad.
Sterbehilfe, ein Thema, das polarisiert. Vor einer besonderen Aufgabe stehen Ärztinnen und Ärzte, die mit schwerstkranken Menschen zu tun haben. Denn, so zeigt eine Umfrage der Sterbehilfeorganisation EXIT, eine Mehrheit der Leute wünscht sich, von den Ärzten aktiv und umfassend über Sterbehilfe informiert zu werden. Die Forderung kommt aber nicht bei allen Medizinern gut an. Raphael von Matz.
Das Resultat der Umfrage der Sterbehilfeorganisation EXIT ist deutlich. 72% der Befragten wünschen, dass sie vom Arzt über das Thema Sterbehilfe informiert werden. Heute dürften die Ärzte nicht mehr allein über das Schicksal der Patienten entscheiden, sagt Exit-Präsidentin Saskia Frey.
Die heutigen Patientinnen und Patienten sind informierte Persönlichkeiten. Sie wünschen, einbezogen zu werden in die wichtigsten Entscheide, damit sie dann das Für und Wider besser abwägen können.
Aber nicht alle Ärztinnen und Ärzte würden heute offen über das Thema reden, so Frey. Das bestätigt Albert Wettstein. Er ist ehemaliger Stadtarzt der Stadt Zürich. Im Auftrag von EXIT hat er sich die Resultate der Umfrage angeschaut. Sein Fazit:
Die Studie soll zeigen, uns Ärzten, dass wir den Mut zusammennehmen sollen, auch schlechte Aussichten mit den Patienten ehrlich zu besprechen, damit die dann Entscheide fällen können. Unsere Aufgabe als Ärzte ist, begleiten, lindern in allen Situationen.
Also auch am Lebensende, wenn ein weiterer Eingriff, eine weitere Operation möglicherweise keinen Sinn mehr mache. Doch die Forderung von EXIT, dass die Ärzte mit dem Thema Sterbehilfe aktiver umgehen sollten, kommt nicht bei allen Ärzten gut an. Daniel Bücher leitet das Palliativzentrum des Kantonsspitals St. Gallen. In den Spitälen des Kantons ist Sterbehilfe verboten. Und Büche möchte auch bei schwerkranken Patienten keine Werbung für Sterbehilfe machen.
Primär ist die Aufgabe des Arztes, Leben zu unterstützen in Richtung Heilung und nicht in Richtung Lebensbeendigung. Somit ist das nicht primäre Kernaufgabe der Ärzte, die Menschen darüber zu informieren.
Zudem befürchtet Büche einen Nachahmereffekt. Wenn darüber berichtet werde, dass bekannte Menschen Sterbehilfe nutzen, gäbe es jeweils eine Zunahme der Fälle von Sterbehilfe. Die Entscheidung über Sterbehilfe wird stets zu einer moralischen Frage. Muss das Leben unter allen Umständen verlängert, gerettet werden? In diesem Zusammenhang beobachtet Roland Kunz, Chefarzt der Palliativstation am Spital Affoltern im Kanton Zürich, in letzter Zeit eine Veränderung in der Ärzteschaft. Viele Ärzte seien heute froh, wenn sie nicht mehr alleine über Leben und Tod entscheiden müssten.
Wenn ich als Arzt glaube, ich nur kann entscheiden, dann heißt das aber auch, ich muss die ganze Verantwortung tragen. Wenn ich das mit dem Patienten diskutiere und am Schluss der Patient entscheidet, was er will, dann übernimmt er die Verantwortung. Und ich glaube, das ist für viele sogar eine Erleichterung.
Letztlich haben es die Patientinnen und Patienten selber in der Hand, ihre Ärzte auf das Thema Sterbehilfe anzusprechen oder nicht.
Uhr, Rendezvous Mittag bis um 1 mit diesen weiteren Themen. West- und Fernost rücken näher zusammen. Die neue Vorwärtsstrategie der Lufthansa. Dann, das Parlament ändert das Verrechnungssteuergesetz für Unternehmen, und zwar rückwirkend. 600 Millionen Franken muss der Bund zurückzahlen. Die Linke ist empört.
Tja, staatspolitischen Sündenfall erster Klasse.
Doch es gibt durchaus gute Gründe, den Firmen entgegenzukommen. Und in der Schweiz sind wir gegen fast alles versichert, nur nicht gegen Erdbeben. Warum sich die Politik so schwer tut mit einer obligatorischen Erdbebenversicherung? Zuerst nach Griechenland. Ihre Behausung war bereits behelfsmäßig, nun haben Tausende von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos auch dieses Dach über dem Kopf verloren. Ein Feuer hat gestern Abend im Lager Moria gewütet. Mehr als 3000 Flüchtlinge flohen vor den Flammen, irrten danach auf der griechischen Insel umher. Schon vor dem Brand war die Situation auf der Insel Lesbos angespannt. Die Flüchtlinge befürchten offenbar, in die Türkei abgeschoben zu werden. Ich habe die Journalistin Rodothea Seralidou in Athen gefragt. Griechische Medien berichten, das Feuer könnte aus Protest gegen die Abschiebung absichtlich gelegt worden sein. Die Polizei soll mehrere Flüchtlinge verhaftet haben. Was wissen Sie darüber?
Ich habe vorhin mit dem Chef der Internationalen Organisation für Migration in Athen gesprochen und er sagte mir, dass die Ursachen des Brands gerade untersucht werden. Griechische Medien berichten allerdings, dass die Flüchtlinge selber das Feuer gelegt haben sollen. Es soll wirklich Gerüchte gegeben haben, dass es zu Massenabschiebungen in die Türkei kommen soll und dass die Situation im Camp darauf eskaliert ist.
Ist denn etwas dran an diesen Gerüchten, dass die Flüchtlinge von Lesbos in die Türkei gebracht werden sollen?
Offiziell wurde das nicht bestätigt. Bisher sind aber wirklich sehr, sehr wenig Menschen zurück in die Türkei gebracht worden. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es nur ein Gerücht ist, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat und wodurch es auch zu dieser Situation gekommen ist. Denn im Moment funktioniert das ganze System der Rückführungen nicht. Die meisten Menschen beantragen Asyl. Es dauert wirklich sehr, sehr lange, monatelang, bis zu einem Jahr, dass dieses Asylgesuch bearbeitet ist. Und bis zu einem Bescheid, bis zu einer Antwort dürfen diese Menschen auch nicht zurückgeführt werden.
Tausende von Flüchtlingen harren auf Lesbos aus, ihr Lager ist zerstört. Wo leben, wo schlafen diese Menschen denn jetzt?
Die Behörden suchen gerade nach anderen Lagern, nach Unterkünften, in die sie die Flüchtlinge vorübergehend bringen können. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in ein anderes Camp, ins sogenannte Pikpa Village gebracht, wo die Umstände menschlicher sind, ein kleineres Camp einfach. Und für die anderen ist es wirklich nicht sehr leicht, sie unterzubringen. Die Regierung überlegt deswegen, ein Schiff anzumieten am Hafen von Lesbos, um sie dort vorübergehend unterzubringen. Im Moment ist es aber so, dass viele Flüchtlinge einfach auf der Straße leben, auf der Straße wohnen, ohne genau zu wissen, wohin sie gebracht werden können.
Nicht nur die Flüchtlinge sind mit der Situation unzufrieden, offenbar macht sich ja auch in der Bevölkerung auf Lesbos Unmut breit.
Das stimmt. Die Bevölkerung hat gestern protestiert und zwar fordert sie die gerechtere Verteilung der ankommenden Flüchtlinge auf das ganze Land, auf ganz Griechenland. Denn viele Menschen auf Lesbos sagen, es kann nicht so weitergehen, dass diese Ägäisinsel die Hauptlast trägt, nur weil sie zufällig so nah an der Türkei liegt und weil die meisten Flüchtlinge und Migranten über Lesbos nach Griechenland und somit auch in die EU kommen. Und das fordert auch neben der Bevölkerung auch der Bürgermeister von Mytilini. Auch er sagt, dass die Stadt überfordert ist und auch, dass die Bevölkerung das nicht mehr tolerieren kann.
Griechenland ist in den vergangenen Wochen etwas aus dem Fokus der Medien hier bei uns verschwunden. Ist denn auch die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen?
Es kommen weitaus weniger Flüchtlinge an als vor dem EU-Türkei-Abkommen vom März dieses Jahres. Das stimmt. Es sind aber immer noch rund 100 am Tag. Auf den Inseln sind mittlerweile über 13.000 Menschen, die darauf warten, dass etwas mit ihnen passiert. Und täglich werden es mehr. Und hinzu kommen auch die über 50.000 Flüchtlinge auf dem Festland. Auch sie warten auf ihren Asylbescheid oder darauf, dass sie in ein anderes europäisches Land umverteilt werden oder darauf, dass sie abgeschoben werden, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird.
Sagt Rodothea Seralidou. Sie ist Journalistin in Athen. Zwischen Europa und China verkehren viele Flieger. Die Konkurrenz unter den Fluggesellschaften ist groß. Jetzt versucht die wirtschaftlich angeschlagene Lufthansa auf dieser Strecke mehr Kunden zu gewinnen. Der Mutterkonzern der Swiss arbeitet ab nächstem Sommer eng mit der staatlichen chinesischen Fluggesellschaft Air China zusammen. Für die Fluggäste ist das nicht nur gut. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Das neue gemeinsame Tochterunternehmen von Lufthansa und Air China, das auch die Swiss und die Austrian Airlines umfasst, ist neu die größte Anbieterin von Flugverbindungen zwischen Europa und China. Zwar arbeiten die Lufthansa und Air China schon heute eng zusammen. So ist es heute schon möglich, dass ein Passagier mit einem Lufthansa-Ticket in ein Air China-Flugzeug steigt. Wann welches Flugzeug wohin fliegt, bestimmte bisher aber jede Airline für sich. Nun stimmen die beiden Fluggesellschaften die Verbindungen genauer aufeinander ab. Da dies nicht nur für Direktflüge, sondern auch für Anschlüsse gilt, entsteht auch eine bessere Anbindung an das dichte Inlandnetz von Air China. Das Umsteigen in Shanghai oder Peking wird einfacher, weil zum Beispiel dem Geschäftskunden genügend Zeit bleibt, umzusteigen und sein Gepäck automatisch umgeladen wird. Das tönt gut. Doch für Kunden kann die neue Zusammenarbeit auch Nachteile mit sich bringen. Weil Lufthansa und Air China nun die größte Anbieterin von Direktflügen nach und von China sind, könnten sie versuchen, höhere Preise durchzusetzen. Zudem streichen sie möglicherweise Verbindungen, um eine bessere Auslastung der Flugzeuge zu erzwingen. Für die Lufthansa ist die Zusammenarbeit in mehrerer Hinsicht interessant. Sie kann damit auf dem chinesischen Markt Konkurrentin KLM Air France überholen, die eine ähnliche Kooperation mit zwei privaten chinesischen Fluggesellschaften betreibt. Zudem wird sie attraktiver für chinesische Kunden, die Anschluss ans europäische Netz suchen. Das könnte dem angeschlagenen deutschen Konzern helfen, sich im asiatischen Raum stärker gegen die aufstrebenden Golfstaaten-Airlines zu behaupten.
Philipp Meyer. Der Bund muss Unternehmen 600 Millionen Franken zurückzahlen, so will es das Parlament. Es handelt sich dabei um Verzugszinsen, welche Firmen während der vergangenen 5 Jahre bezahlen mussten, weil sie bei ihren Steuerangaben einen Formfehler gemacht haben. National- und Ständerat haben nicht nur eine Änderung der Steuerpraxis beschlossen, sondern wollen das Gesetz rückwirkend anwenden. Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Um was genau geht es?
Ja, zunächst einmal geht es um eine Stange Geld. Rund 600 Millionen Franken Verzugszinsen, die hat der Bund kassiert von Firmen, die ein Meldeformular nicht rechtzeitig eingereicht haben. Nun hat heute der Ständerat, wie zuvor der Nationalrat, gesagt, das geht so nicht, diese Verzugszinsen, die sind übertrieben. Denn, so das Argument, das Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer, das hat der Bund ursprünglich eingeführt, um den Firmen das Leben einfacher zu machen und eben nicht, um saftige Verzugszinsen zu kassieren. Die Befürworter der neuen Regelung sagen darum, der Bund zahlt lediglich Geld zurück, das ihm gar nicht gehört.
Umstritten war ja im Parlament vor allem, dass das neue Verrechnungssteuergesetz rückwirkend auf 2011 in Kraft gesetzt werden soll. Die Linke betrachtet das als staatspolitischen Sündenfall. Was befürchtet sie?
Ja, staatspolitisch ist es eben schon fragwürdig, wenn das Parlament im Nachhinein, in diesem Fall 5 Jahre zurück, die Regeln ändert, nur weil ein Gesetz unerwünschte Nebenwirkungen hatte. Die Kritiker im Ständerat, die Linke, die sagen, die warnen, Vorsicht, wenn man einmal so eine Rückwirkung einbaut, dann könnten künftig in anderen Fällen ähnliche Begehrlichkeiten aufkommen. So ein Präjudiz, das sei gefährlich und es untergrabe den Rechtsstaat.
Was spricht denn im konkreten Fall dafür, das Gesetz rückwirkend anzuwenden?
Dafür spricht, dass die Firmen nicht Steuern hinterzogen haben, als sie damals die Meldefrist verpassten. Das Meldeverfahren ist ja dazu da, bürokratischen Leerlauf zu vermeiden. Und das Parlament korrigiert mit der neuen Lösung, freundlich formuliert, einen Fehler. Aber einen Schönheitspreis verdient das Parlament da meiner Meinung nach nicht dafür. Finanzminister Ueli Maurer sprach heute von einem unerfreulichen Geschäft. Das trifft es gut, unerfreulich und rechtsstaatlich unschön und auch teuer für den Bund.
Genau, 600 Millionen Franken muss der Bund nun den Unternehmen zurückzahlen. Woher nimmt er das Geld?
Das Geld hat der Bund bei sich bereits verbucht. Entweder wird es nun dem sogenannten Amortisationskonto belastet, also abgeschrieben beim Bund, oder es muss im Rahmen der Schuldenbremse im Budget eingespart werden. Auf jeden Fall fehlt es nun in der Kasse des Bundes.
Besten Dank für diese Einschätzungen und Informationen, Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Wasser, das den Keller flutet, der Schaden ist versichert. Ein Erdrutsch, der Geröll ins Wohnzimmer drückt, auch dieser Schaden versichert. Doch wenn ein Erdbeben das ganze Haus zerstört, ist der Schaden schweizweit nicht obligatorisch versichert. Und das, obwohl auch die Schweiz nicht vor schwereren Erdbeben gefeit ist. Seit Jahren wird deshalb über eine obligatorische Erdbebenversicherung diskutiert. Der Ständerat berät in diesen Minuten wieder darüber. Stefanie Pauli hat die wichtigsten Fakten zusammengetragen.
Noch nie ist in Basel ein Haus von einer Lawine verschüttet worden. Trotzdem sind alle Hauseigentümer mit der obligatorischen Gebäudeversicherung gegen die Folgen einer Lawine versichert und bezahlen dafür eine Prämie. Denn der Schutz gegen Lawinen gehört zu den sogenannten Elementarschäden, die mit der Gebäudeversicherung abgedeckt sind. Zu viel Schnee ist in der Region Basel zwar kein Problem, dafür hat sie ein höheres Erdbebenrisiko als andere Regionen in der Schweiz. Der Kanton Basel-Stadt fordere deshalb vom Parlament, dass auch die Erdbebenversicherung endlich Pflicht werde, so Andreas Burkhardt, Verwaltungsratspräsident der Basler Versicherung. Er hat vor Jahren im Kantonsparlament von Basel-Stadt die Idee eingebracht.
Es gibt Kantone, die weniger von Lawinen, von Erdrutschen betroffen sind. Andere sind weniger von Erdbeben betroffen. Ich glaube, die Solidarität in beiden Fragen wäre richtig.
Die Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt ist nicht der erste Anlauf für eine obligatorische Erdbebenversicherung. Seit 10 Jahren versuchen Politiker aus den gefährdeten Regionen, eine solche durchzusetzen. Bisher ohne Erfolg. Andere Kantone wollen sich nicht beteiligen. Das sei aber nötig, weil Schäden in Milliardenhöhe entstehen könnten, argumentiert Andreas Burkhardt.
Gleich wie bei jedem Pool, die große Zahl der Versicherten ermöglicht dann auch eine tiefere Prämie zu bezahlen.
Man kann sich zwar heute schon freiwillig gegen Erdbeben versichern lassen, das tun jedoch die wenigsten. Laut Schätzungen von Versicherungsexperten solle nur 20% der Schweizer Bevölkerung eine Erdbebenversicherung haben. Hans Egloff, Präsident des Hauseigentümerverbandes Schweiz, findet eine Versicherung nicht nötig und schon gar nicht ein Obligatorium. Das sei nicht Aufgabe der Hauseigentümer, dafür aufzukommen. Würde sich tatsächlich ein seltenes, starkes Erdbeben in der Schweiz ereignen, solle der Steuerzahler für die Schäden aufkommen.
Ein Land, das 50 bis 100 Milliarden für die Rettung von Banken zur Verfügung stellen kann, kann auch in einer solchen Situation hinstehen und Gutes tun.
Argumente wie dieses überzeugten auch die Mehrheit des Ständerats. Er sprach sich gegen eine landesweite obligatorische Erdbebenversicherung aus, mit 23 zu 18 Stimmen. Auch aus formellen Gründen. Eine Erdbebenversicherung sei Sache der Kantone und nicht des Bundes. Die Kantone sollen eine gemeinsame Lösung finden mit einem Konkordat, so wurde argumentiert. Das dürfte der Untergang einer solidarischen Versicherungslösung sein, denn in der Vergangenheit hatten sich einzelne Kantone klar gegen eine landesweite Erdbebenversicherung ausgesprochen. Bei Feuer, Wasser und Schnee zeigen die Kantone also gegenseitiges Mitgefühl. Bei Erdbeben hat ihre Solidarität offensichtlich ein Ende, wie sich immer wieder zeigt.
Buchdruck, Dampfmaschine und jetzt der 3D-Drucker. Mit diesen computergesteuerten Geräten können Gegenstände dreidimensional gedruckt werden. Die Fachwelt frohlockt, das sei die Technologie der Zukunft. Welche Möglichkeiten in diesen Hightech-Geräten stecken, zeigt sich in diesen Tagen an einer Fachmesse in Luzern. Andi Lüscher hat sich für uns umgesehen.
Der Messesaal ist groß. Ein Aussteller nach dem anderen präsentiert an seinem Stand seine Produkte. Besucher sind auch viele gekommen und sie sind alle meist aus beruflichen Gründen hier. Interessiert, wollen schauen, was es auf dem Markt so gibt.
Um neue Fertigungsmöglichkeiten auszukundschaften, um unsere Maschinen zu verbessern. Also wir machen Laserschweißmaschinen für die Automobilindustrie.
I'm here for work. I'm from Italy, from an Italian research public research center, and I'm here to see the new products and materials for additive manufacturing.
Ja, ich bin ein bisschen, also wir sind mit Kollegen hier für das erste Mal. Wir sind neugierig für diese neue Verfahren.
Also mein Mann gesagt, ich gehe jetzt da hin und möchte mal schauen, was es so gibt. Ich verstehe zu wenig davon, aber schauen kann man ja.
Es fällt auf, dass überwiegend Männer den Weg nach Luzern gefunden haben. An der 3D-Druckmesse treffen sie auf die vielfältigsten Angebote, zum Beispiel Teile für die Flugzeugbranche.
Das können zum Beispiel Armlehnen sein, das können Sitzabdeckungen sein und so weiter. Die werden nachher auch noch veredelt, sie werden nicht direkt so angebaut, die werden mit Leder überzogen, die werden galvanisiert mit metallischen Beschichtungen und so weiter. In der Autoindustrie wird 3D-Druck schon seit Jahren angewendet und wahrscheinlich wissen Sie und ich nicht in Ihrem Auto, welche Teile im 3D-Druckverfahren hergestellt wurden.
Aber auch andere Produkte und Dienstleistungen gibt es in Luzern.
Ein Teil ist Werkzeugbau, das ist so eine Spezialität mit Kühlungen von der Geometrie her, Industrieteile, Maschinenbauteile.
Und dann gibt es Aussteller, die 3D-Drucker verkaufen für den Privatgebrauch.
Ja, da kann man sich die Kaffeetasse ausdrucken, man kann sich aber auch Ersatzteile ausdrucken für zum Beispiel den Modellbau. Ich selber drucke mir hydroponische Gärten aus, die ich bei mir in der Küche als Kräutergarten aufhänge und nicht mehr in der horizontalen stehen habe.
Goldgräberstimmung herrscht hier an der Messe allerdings nicht. Man spürt, dass in den letzten Jahren einiges gegangen ist, aber viele der Unternehmen, die auf 3D-Druck setzen, verdienen noch nicht das große Geld.
Nein, gar nicht, weil 3D-Druck ist relativ neu in der Schweiz, muss ich ehrlich sagen. Nicht, das existiert seit schon lange, aber die Schwierigkeit heute ist, dass die Schulen die neue Ingenieure oder Mechaniker das nicht unterrichten. Das heißt, wir müssen selbst zu Konstrukteuren gehen und erklären, was wir mit der additiven Fertigung machen können, welche sind die Vorteile und so.
Ich denke schon, dass wirklich noch die ganze Branche noch in den Kinderschuhen steckt.
Jetzt nach 10 Jahren, so die ersten 8, 9 war schwierig, aber das geht schon, aber ist sehr anspruchsvoll. Man braucht sehr viele Kunden, die vor allem ihre Projekte ins Geschäft bringen. Es gibt nicht die Killer-Applikation für den 3D-Druck, sondern es lebt von der Innovation unserer Kunden.
Die Aussteller an der ersten 3D-Druckmesse in der Schweiz sind also auf dem Boden geblieben. So beurteilt das auch der Messeleiter René Ziswiller. Er will an dieser Messe seinen Beitrag dazu leisten, dass das neue Geschäftsfeld vorankommt.
Es geht um einen Trend, den wir aufgenommen haben. Mit dieser Messe können wir einen Beitrag leisten. Professionelle 3D-Druck ist ganz wichtig für das kreativste, innovativste Land der Welt.
Zukunftsvisionen aus dem Drucker. Darüber reden wir im ersten und vierten gleich ausführlicher im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Valerie Wacker.
Der Bund hat erstmals Zahlen zur Nationalität von verurteilten Straftätern veröffentlicht. Bei jenen Ausländern, die erst kurz in der Schweiz sind oder als Kriminaltouristen kommen, führen die Rumänen die Statistik an. Bei den Verurteilten mit Aufenthaltsbewilligungen sind es die Westafrikaner. Fast alle Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer erwarten, dass sie von ihrem Arzt bis zum Lebensende neutral und unvoreingenommen beraten werden. 56% wünschen, dass ihnen der Arzt sämtliche Aspekte der Sterbehilfe darlegt. Das zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag der Sterbehilfeorganisation EXIT. Die UNO und das Rote Kreuz stoppen sämtliche Hilfslieferungen in Syrien, dies nachdem gestern ein Hilfskonvoi nahe Aleppo beschossen worden war. Dabei waren nach UNO-Angaben mindestens 12 Zivilisten getötet worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.